Ich will jetzt versuchen, die Methoden und die Ziele des Medienkriegs einmal zu präzisieren. Die gezielte Desinformation ist ein ganz entscheidendes Kampfmittel in diesem Medienkrieg. Und bei der Desinformation gibt es zwei ganz verschiedene Techniken, die sich aber auf großartige Weise ergänzen. Die erste Technik bezeichne ich mal als die Holzhammer-Methode. Die wird auch heute gerne als Fake News bezeichnet. Diese Methode hat in der Regel drei ganz auffällige Merkmale, die auch teilweise erstaunlich sind. Das erste ist, dass diese Fake News, diese Holzhammer Desinformation nicht etwa eine geringe Verfälschung der Tatsachen darstellt, sondern sie sind dann besonders erfolgreich, wenn sie das glatte Gegenteil der wirklichen Tatsachen aussagen. Das ist erstaunlich. Das zweite Merkmal hängt damit zusammen. Diese Fake News sind unglaublich leicht zu entlarven. Gerade im Internetzeitalter ist es überhaupt gar kein Problem, mit ein, zwei oder drei Klicks im Internet zu recherchieren, ob diese Informationen richtig sind oder falsch. Das Erstaunliche ist, und man fragt sich, wieso funktioniert das dann, wenn sie so leicht zu widerlegen, zu entlarven sind? Völlig easy. Warum funktioniert das? Weil die Zielgruppe dieser News diese Klicks nicht macht. Deshalb funktioniert es. Und die paar Leute, die das überprüfen, die das recherchieren, sind nicht die Zielgruppe. Das dritte Merkmal ist, dass nahezu gebetsmühlenhaft mit immer wieder gleichen Formulierungen diese News wiederholt werden. Und da tritt ein Effekt auf, den die Sozialpsychologie als den sogenannten Mehr-Exposure-Effekt bezeichnet. Das kann man relativ leicht beschreiben. Wenn ich eine Aussage 20 Mal höre, ob nun konzentriert und bewusst oder mehr so nebenbei, wenn ich eine Aussage 20 Mal höre, wird sie damit zu einem Faktum. Das Faktum ist nicht der Inhalt der Aussage, das Faktum ist die Tatsache, dass ich das 20 Mal gehört habe. Und das führt dazu, dass sich das festsetzt, erfolgreich im Hintergrund und so leicht da nicht mehr zu beseitigen ist. Und dieser Effekt wird ganz bewusst und gezielt eingesetzt. Die ganz andere Technik der Desinformation, geradezu gegensätzlich, ist die der subtilen Manipulation. Die Holzhammer-Methode, ich bleibe mal bei diesem Begriff Holzhammer-Methode, lässt sich leichter formulieren, arbeitet mit drastischen Fehl- und Falschinformationen. Diese subtile Manipulation kommt aus ohne jede direkte Falschaussage. Das ist ganz interessant. Da wird mit feiner Nadel genäht und man benutzt hier eine geschickte Kombination von korrekten Aussagen, einer geschickten Gewichtung von Aussagen und vor allen Dingen auch mit dem gezielten Weglassen von Fakten. Man kann das an vielen Beispielen beobachten, ich will das mal schematisch beschreiben. Wenn ich von Sachverhalt A einen einzigen Vorfall habe, einen Vorfall von Sachverhalt A und von Sachverhalt B, der gegenteilig ist, habe ich 1000 Vorfälle. Und ich beschreibe dann den einen Sachverhalt, den einen Vorfall von Sachverhalt A und einen von den 1000 Fällen von Sachverhalt B, dann habe ich als Journalist bei der Pflicht zur Neutralität Genüge getan. Ich habe keine Falschaussage getätigt und dennoch ist das eine erfolgreiche, drastische Art von Desinformation. In vielen Beispielen kann man genau dieses Muster wiedererkennen. Die Türkei hat exakte Kriegsziele definiert, im militärischen Bereich ganz exakte Kriegsziele und im Medienkrieg ebenfalls ganz exakte Kriegsziele. Es gab zwei Botschaften, die nach innen in Richtung der Türkei transportiert wurden und vier Botschaften nach außen in unsere Richtung. Diese vier Botschaften, die nach außen gerichtet waren, sind dann sozusagen als Nebeneffekt auch in die Richtung der Türkei selbst ins Landesinnere gerichtet worden. Das sind folgende sechs Botschaften. Nummer eins, hat man erfolgreich versucht, eine expansionistische Kriegsbegeisterung in der Türkei zu entfachen. Da lassen sich Parallelen zum Ersten Weltkrieg in Deutschland ganz deutlich und auffällig feststellen. Auch zu Beginn des Ersten Weltkriegs gab es in Deutschland eine echte Kriegsbegeisterung. Es ist den Kriegstreibern gelungen, diese Begeisterung hier zu schüren. Das Zweite, man hat eine Glorifizierung des Märtyrertods von türkischen Soldaten kultiviert. Das waren die zwei wichtigsten Botschaften, die ins Innere der Türkei gerichtet waren. Nach außen waren es klare Aussagen, die immer wiederholt wurden. Das erste ist die Behauptung, dass es 700 kurdische Raketenangriffe auf die Türkei gegeben hat. Das zweite ist, dass die Türkei in Afrin gegen den Islamischen Staat kämpft. Die dritte Aussage ist, dass die kurdischen Verteidigungskräfte JPG identisch sind mit der PKK. Die JPG, die Frauenverteidigungskräfte, wurden nie genannt. Und eine sechste Aussage, die ihnen sehr wichtig war, war der Versuch zu vermitteln, dass es keine zivilen Opfer gab in Afrin. Und es gibt und gab keine zivilen Opfer in Afrin. Diese sechs Botschaften, das waren die Ziele, die im Medienkrieg transportiert werden sollten. Jetzt habe ich das hier so ein bisschen abgesetzt. Die Botschaften 3, 4 und 5. Es gab Schlüsselworte, die immer wieder auftauchen. Die Zahl 700 taucht immer wieder auf. Der Begriff Raketen immer wieder. Islamischer Staat immer wieder. PKK und Grenzsiedlungsopfer. Und die Botschaften 3 bis 5 sind häufig gebündelt worden, sind in verschiedenen Varianten transportiert worden und sind gelegentlich zu einer einzigen Aussage, zu einer Botschaft kondensiert worden. Die lautet dann immer wieder, die Türkei bekämpft in Afrin PKK-JPG-Daesh. So, was ist Daesh? Das ist die arabische Bezeichnung für den Islamischen Staat, hat einen eher abwertenden Klang und diese Formulierung taucht immer wieder, hundertfach, wahrscheinlich tausendfach in den verschiedenen Veröffentlichungen auf. Manchmal wurde das noch stärker verkürzt in dem Satz, die Türkei bekämpft in Afrin den Terrorismus. Das ist eine Formulierung, die das dann noch stärker kondensiert. Diese Formulierung wurde im Westen, also auch in Deutschland, gern übernommen, wurde aber auch adaptiert unter mit einer noch geschickteren Formulierung. Hier wurde häufig die Formulierung benutzt, die Türkei verteidigt ihre legitimen Sicherheitsinteressen in Afrin. Das ist eine sehr, sehr geschickt konstruierte Formulierung. In der Linguistik bezeichnet man derartige Formulierung, das kommt wieder ein interessantes Fremdwort, als eine manipulative Präsupposition. Also dieses Wort bitte auswendig lernen. Beim nächsten Zentrum Soziale Schreiblehre-Klausur, da werden die Begriffe abgefragt. Was ist eine manipulative Präsupposition? Das ist eine Aussage, die ihre eigene Prämisse auf mehr oder weniger versteckte Art und Weise selbst enthält. Man kann das deutlich machen, wenn man das mal als Frage formuliert. Ist es gerechtfertigt, wenn man das fragt, ist es gerechtfertigt, dass die Türkei ihre legitimen Sicherheitsinteressen in Afrin verteidigt? Auf diese Frage kann man logisch nur mit Ja antworten. Weil die Frage enthält bereits die Behauptung, dass die Türkei legitime Sicherheitsinteressen in Afrin zu verteidigen hat. Eine sehr geschickte Wortwahl. In den offiziellen Stellungnahmen des Außenministeriums, des Deutschen und aber auch des Bundeskanzleramts oder Bundeskanzlerin wird diese Formulierung immer wieder benutzt. Ich will jetzt ein paar Beispiele mal zeigen, wie zunächst mal der Medienkrieg nach innen in der Türkei geführt wurde. Zunächst mal, wie ist es gelungen, diese expansionistische Kriegsbegeisterung zu schüren? Dazu vielleicht ein einziges von vielen.
24. Oktober 2017. Erdogan droht mit einem weiteren Angriff auf ein Gebiet der JPG.
Şu anda Afrin bunun. Jetzt haben wir das Thema Afrin. Wir können eines Nachts kommen, wir können eines Nachts zuschlagen.
Ja, tosender Beifall. Das ist also ein Beispiel von wahrscheinlich Hunderten, mit dem versucht wurde, diese Botschaft zu transportieren. Das Ergebnis war erfolgreich. Es gibt mehrere Umfragen in der Türkei, die belegen, dass 80% der türkischen Bevölkerung den Angriff auf Afrin begrüßt haben. Es ist wochenlang vorher vorbereitet worden. Ich habe hier ein Beispiel genommen von einem Institut, das nicht türkisch ist, wo man unterstellen kann, dass sie relativ objektiv sind. Das Max-Planck-Institut hat am 30.01. diese Zahlen veröffentlicht. Wenn man das jetzt noch genauer untersucht und zugrunde liegt, was auch erfragt wurde, dass der kurdische Teil, der in der Türkei lebt, diesen Angriff nicht befürwortet, dann muss man konstatieren, dass über 90% der ethnischen Türken diesen Angriff befürwortet haben. Auch muss man ganz klar sagen, die sogenannte Opposition von der CHP hat diesen Angriff vollständig mit unterstützt. Von Opposition war nichts zu entdecken. Wie ist es gelungen, diese Kriegsstimmung zu erzeugen? Das ist mit drastischen Mitteln gemacht worden. Ich habe mal hier die verschiedenen Veröffentlichungen der türkischen Presse analysiert. Bilyet ist natürlich eine regierungsfreundliche Zeitung, gilt aber als eine eher noch halbwegs erträgliche Variante. Wenn man dort mal sucht, wie oft der Begriff Afrin in den Artikeln auftaucht, dann bekommt man folgende Zahlen. 2016 300 Mal, also eher ziemlich selten. 2017 schon mehr als das Doppelte, und diese Zahl, das kann man in der Teilnahme nachvollziehen, hauptsächlich im Dezember. Und 2018 explodiert das von 800 auf 10.000 Positionen, in denen das Wort Afrin in den Artikeln vorkam. Und das in den ersten zwei Monaten. Ja, diese Auswertung ist Anfang März gemacht worden. Und das hat sich in sämtlichen anderen Presseorganen auf gleiche Art und Weise gespiegelt. Also äußerst massiv vorbereitet worden, dieser Angriff, in der Presse. Nicht nur dort, in sämtlichen Schulen wurden massive Kampagnen zur Vorbereitung dieses Krieges geführt. Auch das muss man sich mal hier beispielhaft angucken. Fand die Eroberung von Konstantinopel statt durch Sultan Mehmed II. und damit war die Eroberung Anatoliens durch die Türken abgeschlossen. Sie stellen sich also hier ganz direkt in eine expansionistische Tradition, in die Tradition von Eroberungskriegen und stellen hier praktisch den Angriff auf Afrin als eine Fortsetzung dieses Eroberungskrieges explizit dar. Das ist einfach hochinteressant. Das ist also jetzt die im März vorliegende Situation. Der Kanton Afrin ist erobert worden, militärisch besetzt worden. Damit bleiben sie nicht stehen. Auch hier müssen wir nochmal den.
In a speech on Monday, President Recep Tayyip Erdogan said that military operations would continue until Turkish-backed forces secured all of Syria's Kurdish areas. By taking control of Afrin town center yesterday, we've left behind the most important stage of Operation Olive Branch, he said, referring to the name given by Turkish commanders to the Afrin operation. Next, we will continue this process with Manbij, Ayn al-Arab, Tal Abyad, Ras al-Ain, and Kanishni, until this corridor has been completely removed.
Er hat also in seiner Rede gesagt, Afrin ist erster Anfang, der nächste Schritt ist die Eroberung von Manbij. Das ist ein relativ genau dreieckiger Bereich, der westlich des Euphrat vom Islamischen Staat befreit wurde. Manbij ist der Türkei deshalb besonders wichtig, weil hier die Situation noch deutlicher ist und dieses Beispiel des Gesellschaftssystems, das sie vernichten wollen, noch viel deutlicher ist. Afrin ist praktisch komplett kurdisch geprägt. Aber in Manbij hat man ein wirkliches Zusammenleben der verschiedenen Völker. Es ist ein großer Anteil von Arabern dort, es sind Turkmenen in großer Anzahl, die sind in Afrin sehr gering, viele Turkmenen. Es gibt auch einen Verband der Turkmenen, die ganz eindeutig Stellung bezogen haben gegen einen türkischen Angriff. Die Stadt Manbij selbst, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist durch Tscherkessen gegründet worden. Die Tscherkessen sind jetzt nur noch eine kleine Minderheit. Aber sie haben es geschafft, nach der Befreiung vom Islamischen Staat dort wirklich ein Zusammenleben, ein produktives, kulturelles Zusammenleben der verschiedenen Völkerschaften, auch der verschiedenen Religionen, beispielhaft vorzugeben. Das ist ein Beispiel, was die Türkei natürlich zerstören muss. Deshalb prägen sie, wird diese, sagen wir mal, der Angriff auf Manbij immer wieder transportiert. Ich habe das mal auch wieder gestern nochmal verfolgt. Hier ist eine von gestern eine Meldung von der staatlichen Agentur Anadolu Agency, die auch Englisch publiziert, die also den Angriff auf Manbij nach wie vor in den Mittelpunkt stellt. Und hier ist ein typisches Beispiel einer absoluten Fake-Neuheit, eines absoluten Fakes. Ich habe hier mal diesen Satz vergrößert. Sie behaupten, dass sie bereits in der Stadt Manbij Patrouillen durchführen. Ja, kann man, ich habe die Links hier mit angegeben, wer das mal nachgucken möchte, denn dazu fordere ich auf, man kann das nachlesen. Eine glatte Fehlinformation, vollkommen voll daneben, und es ist ganz leicht, das zu überprüfen. Ja. Man kann die Mitteilung des amerikanischen Generalstabs nachgucken, man kann die Mitteilung des Militärrats von Manbij nachgucken. Es gibt eine arabische Journalistin, Jena Musa, die vor Ort ist, die einfach vor Ort ist und guckt, was ist da los. Also es ist völlig easy, diese Fake News zu widerlegen, trotzdem transportieren sie das also immer wieder. Ich kann mir das nicht verkneifen, manchmal ist es wirklich eine Realsatire, was hier stattfindet. Sie haben ein bisschen weiter unten eine Überschrift, man höre und staune, da fragen sie, kann die amerikanische Demokratie Donald Trump überleben? Ja, die Frage ist berechtigt, aber wer fragt das eigentlich? Das fragt eine Agentur, die gerade eine Präsidialdiktatur installiert hat, die sie besser nicht, extremer gar nicht existieren kann. Also, dass sie also sich Sorgen um die amerikanische Demokratie machen, ist wirklich Realsatire. Das nur mal so nebenbei. Also, völlig leicht zu widerlegen, trotzdem, es funktioniert. So, er hat in seiner Rede, die wir eben gehört haben, nicht nur Manbij benannt, sondern diesen ganzen Gürtel hat er benannt. Und er hat eine Formulierung benutzt, da hat er sich mal verraten. Er hat nicht gesagt, wir wollen diesen Bereich von der PKK säubern, sondern er hat gesagt, wir wollen sie von Kurden säubern. We completely clear this corridor of Kurdish held areas. Ja? Das ist genau das, was wirklich sein Ziel ist und wo er dann mal vergessen hat, dass wir auf den Terrorismus zu fokussieren. Explizit benannt wurden alle diese Städte in meiner Rede, die er also säubern will, und auch der Bereich Shengal, der ja im Irak liegt, ist explizit benannt worden. Er ist in seiner Rede, die wir eben gehört haben, noch weiter gegangen. Er hat dann weiter auch auf den Irak sich bezogen. Und dort ist komplett unter vollständiger Außerachtlassung der westlichen Medien ein Angriff seit mehreren Wochen bereits im Gange, und zwar auf Badaus. Dieser Angriff läuft. Da finden jeden Tag Kämpfe statt, es finden vor allem Bombardierungen von Zivilgebieten statt. In den westlichen Medien spiegelt sich das an keiner Stelle wieder, überhaupt nicht. Da fragt man sich auch, wie ist das möglich, dass das sich in den westlichen Medien überhaupt nicht darstellt. Die Erklärung ist, dass wir im Irak eine ganz andere Situation haben als in Syrien. Im Irak ist die türkische Armee bereits seit Jahren präsent. Es gibt ungefähr 20 Stützpunkte, die habe ich hier mal angezeichnet, in denen die türkische Armee permanent präsent ist. Die größten sind Kanimasi und Bamerni und das Hauptquartier ist in Başika. Sie haben mal vor anderthalb Jahren demonstrativ 200 Panzer abgezogen aus Başika, weil die irakische Zentralregierung gelegentlich mal butterweiche Erklärungen abgibt. Sie finden das nicht so schick, dass die Türkei jetzt da ihre Truppen hat, aber mehr diese butterweichen Erklärungen kommen von der irakischen Zentralregierung nicht. Man muss dazu sagen, dass hier ist die autonome Region Kurdistan, die von einem Clan beherrscht wird, vom Basani-Clan. Der Neçevan Barzani, der Ministerpräsident dieses Gebiets, hat an der Krönungsfeierlichkeit von Erdogan teilgenommen und mit ihm am gleichen Tag auch noch nette Gespräche geführt. Also wir haben im Irak eine komplett andere Situation als in Syrien. Die türkische Armee ist seit Jahren dort präsent und versucht jetzt ihre Präsenz weiter nach östlich auszudehnen. Und das wird ja, wie gesagt, in den Reden von Erdogan und in der Presse ständig auch propagiert, ja, dass das nötig sei aus Selbstverteidigungsgründen der Türkei. Das zweite Kriegsziel war die Glorifizierung des Märtyrertums türkischer Soldaten. Auch hier waren Kinder eine Hauptzielgruppe. Hier ist ein Comic, das von der Religionsbehörde in der Türkei an sämtlichen Schulen verbreitet wurde. Und da sagt dieser kleine Junge, oh, ich möchte auch gerne Märtyrer werden, das ist ja so geil, das ist ja so toll. Und der Papa zeigt dann seinem Sohn stolz die Gräber der gefallenen türkischen Soldaten. Damit werden also die türkischen Kinder und Jugendlichen beeinflusst. In den Kindergärten werden sie dann verleitet, das zu spielen. Da müssen sie Leichen spielen, die mit der Fahne bedeckt werden, die anderen Soldatenkameraden salutieren und dann voller Stolz. Also die Kinder und die Jugendlichen sind eine Hauptzielgruppe auch dieser Kampagne. Auch in deutschen Moscheen wurden diese Schauspiele aufgeführt, sind auch gefilmt worden. Das ist also auch in Deutschland, auch in Österreich zahlreich mit einer ähnlichen Szenerie durchgeführt worden. Ich will das jetzt schnell wenden.
Haben die wirklich so Kinderuniformen oder ist das jetzt nur so pressemäßig dargestellt?
Nein, es ist absolut, ich habe viele weitere Beispiele, wo die Kinder in Uniform da auch ausstaffiert werden. Ich kann das nachher vielleicht noch zeigen. Das sind Teile, die ich dann gestrichen habe aus meinem Vortrag. Aber es gibt sehr, sehr viele Bilder, wo also die Kinder in diesen Kinderuniformen dann aufmarschieren müssen. Und auch vor allem dieses Leiche spielen und die Fahne auf der Leiche, das ist von den Kindern zahlreich immer wieder aufgeführt worden. Die Eltern filmen das toll. Sie stellen das auf Facebook ins Internet und sind auch noch ganz begeistert über diese grauenhaften Geschichten. So, gucken wir jetzt in unsere Richtung, was rauscht da zu uns? 700 Raketen, ja, das war das Stichwort. Die Kurden haben 700 Mal Raketenangriffe auf die Türkei gestartet. Was sagt die türkische Regierung dazu? Das ist dieser Twitter, die Twitter-Ausgabe, die ich zu Beginn schon mal gezeigt habe. Die muss man sich jetzt mal genau analysieren. Die ist hochinteressant, die ist sehr, sehr gut gefertigt und komponiert. Das ist ein Beispiel für eine mit feiner Nadel genähte manipulative Desinformation ohne eine einzige direkte Falschaussage. Sehr, sehr gut gemacht. Gucken wir uns das mal an. Also natürlich ist YPG, das sind die kurdischen Verteidigungskräfte dort, benannt. Das ist ganz klar. So, die gibt es natürlich auch. Jetzt ist hier von 700 Angriffen die Rede. Das ist also die Zahl 700, die da transportiert wird. Jetzt muss man diesen Satz genau lesen. Da steht nichts von 700 Raketen. Ja, es gab nämlich nicht 700 Raketen. Das steht ja auch gar nicht. Aber Sie haben jetzt ein Verb benutzt, launch. Also, das assoziiert man mit dem Start einer Rakete. Ja? Analysten können das gerne mal unter die Lupe nehmen. Also, man kann dieses Wort auch benutzen für andere Dinge, die gestartet werden. Aber die Assoziation ist natürlich, hier startet eine Rakete. Aber das Wort Rakete steht hier nicht. Das steht, Angriffe werden gestartet. Sehr geschickte Wortwahl. Dann ist hier die Rede von 316 türkischen Zivilisten. Und das steht in unmittelbarer Nähe, optisch, zu diesen 700 Angriffen. Und wenn man nicht genau liest, denkt man, aha, es gab 700 Angriffe und dabei sind über 300 Zivilisten zu Tode gekommen. Das steht da aber gar nicht. Wenn man genau liest, dieses bezieht sich auf das Jahr 2017. Hier ist ein ganz anderer Zeitraum benannt. Ja, aber die optische Nähe ist sehr geschickt gewählt. Und das wird dann in den Pressemedien in der Türkei auch so gesagt. Es kam 300, diese Zeit auch immer wieder auf. Es gab 316 Opfer bei 700 Raketenangriffe der Kurden. Aber explizit steht das dort nicht. Ja, es ist nur optisch in der Nähe. Jetzt wird es noch interessanter. Diese Zahl 316 ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Was ist das für eine komische Zahl? Wie wird die konstruiert? Da steht nicht, dass das Angriffe der kurdischen Kräfte auf türkische Städte oder Dörfer gewesen ist. Da steht Syria originated attacks. Das heißt, in Syrien ausgelöste oder in Syrien organisierte Angriffe. Und das ist in dieser Zahl vorhanden. Das ist wirklich, also, wie soll ich das sagen, perfide. Es sind dort in dieser Zahl eingerechnet die über 100 Toten, die bei dem Bombenanschlag in Ankara zu beklagen waren, als die HDP eine Friedenskundgebung gestartet hat. Diese Zahl ist damit drin. Die 33 Opfer sind es 34, die in Suruç zu Tode kamen bei einem Bombenanschlag. Die ist damit drin. Es sind also, und bei beiden Angriffen wird eben kolportiert, dass der Islamische Staat die durchgeführt hat. Interessant ist nur, der Islamische Staat hat sich seine Verbrechen immer gerühmt. Sie haben sich ihre Verbrechen durchgeführt und haben das ins Internet gestellt und gesagt, wir haben das gemacht, wir sind die Täter, die haben es gemacht, das ist der Islamische, der Dschihad. Diese beiden Anschläge in Ankara und in Suruç, die dem Islamischen Staat zugerechnet wurden, haben sie nie sich auf ihre Fahne geschrieben. Es gibt starke Indizien, keine Beweise, das ist natürlich so nicht möglich im Moment. Es gibt starke Indizien, dass diese beiden Bombenanschläge vom Geheimdienst der Türkei von MIT entweder organisiert oder zumindest geduldet wurden. Starke Indizien. Ist ein eigenes Thema. Im Prinzip sind hier aber jetzt Opfer von Bombenanschlägen mit eingerechnet worden, die in der Grenze zwischen Fällen überhaupt nichts zu tun haben. Und mit der geschickten Wortwahl Syria originated hat man das dann so sehr geschickt kaschiert. Und es bleiben dann diese Dinge im Gedächtnis, YPG, 700 Angriffe, 316 Opfer. Das ist also das, was hier auf sehr geschickte Weise dann zusammengenäht wird mit feiner Nadel. Das ist Jörg Brase, ZDF-Korrespondent in Istanbul. Ich habe hier schon mal das Symbol Holzhammer, weil er hat wirklich einen ganz besonders fetten Holzhammer dann auf uns losgelassen. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, wo sitzt er? Hier Istanbul. Und was hat uns Herr Brase zu berichten? Wollen wir dann mal gucken.
Kaum jemand bestreitet, dass die Türkei ein berechtigtes Sicherheitsinteresse in der Region hat. Die YPG, der syrische Ableger der PKK, hatte ja große Gebiete in der Region unter ihre Kontrolle gebracht, hatte von da aus türkische Grenzdörfer angegriffen und viele Menschen kamen dabei ums Leben.
Er bedient vollständig die Schablone, die von der türkischen Propaganda vorgegeben. Vollständig. Alle sind dabei. Die legitimen Sicherheitsinteressen sind dabei. Die YPG hat türkische Grenzdörfer angegriffen. Viele Menschen kamen dabei ums Leben. Wörtlich von ihm gesagt, zur besten Sendezeit im ZDF. Herr Brase, fragen wir mal ein paar, ich habe mal ein paar Fragen. War er in diesen Grenzdörfern? Hat er die Spuren der Angriffe gefilmt? Nein. Hat er zumindest Bildmaterial von anderen Quellen benutzt, die jetzt in diesen türkisch angegriffenen Grenzdörfern die Spuren der Angriffe gefilmt haben? Hat er nicht. Gibt es wenigstens eine Liste der Dörfer, die von den kurdischen, von der YPG angegriffen wurden? Wenigstens eine Liste, den Namen der Dörfer? Gibt es nicht. Gibt es wenigstens eine Liste der Menschen, die da ums Leben kamen, eine Namensliste? Nein, gibt es nicht. Wieso gibt es das alles nicht? Weil es diese Angriffe nie gegeben hat. Ein hundertprozentiger Fake. Es ist hochinteressant, mal zu erforschen, warum dieser Mann das macht. Man kann nicht sagen, dass das ein Irrtum von ihm ist. Er verfügt über alle Quellen, über die ich auch verfüge, und hat aber 20 Mal so viel Zeit. Und er hat einen ungeheuren Apparat zu recherchieren. Er weiß sehr genau, was sich abspielt. Und produziert dann diese gezielte Desinformation. Mit einem biederen Gesichtsausdruck, mit einem ehrlichen Augenaufschlag. Er ist ein Meister seines Fachs, er ist ein großer Schauspieler. Er macht das sehr professionell. Auch die Optik ist sehr geschickt hier konstruiert. Im Hintergrund sieht man hier ein Trümmerbild. Und es wird suggeriert, dass das ein türkisches Grenzdorf ist, das angegriffen wurde. In Wirklichkeit ist das eine Szene aus Aleppo. Machen wir den Faktencheck. Da müssen wir gar nicht selber recherchieren, das haben andere gemacht. Die Bundesregierung möchte nämlich tatsächlich keine Fakes wissen. Die Bundesregierung will wirklich wissen, was los ist, und sie weiß es auch. Es gibt eine wissenschaftliche Einrichtung, die Stiftung Wissenschaft und Politik, die entsprechende Untersuchungen permanent macht, mit einem hervorragenden Apparat. Und sie beschreibt selber, dass sie die Hauptaufgabe hat, die Bundesregierung zu beraten. Und da gibt es einen Text, der Link ist hier, der Text ist nach wie vor verfügbar. Da schreiben sie also ganz klar, die türkische Regierung rechtfertigt den Einmarsch nach Afrin damit, dass das Territorium der Türkei aus dem Kurdengebiet heraus mit Raketen angegriffen worden sei. Das ist also die Rechtfertigung der Türkei. Und jetzt drücken sie sich sehr vorsichtig aus im Weiteren. Sie schreiben, allerdings gibt es für solche Angriffe keine eindeutigen Belege, sehr vorsichtig formuliert. Für die Zeit von dem Feldzug gibt es nur eine einzige Meldung über einen Raketeneinschlag, und bei diesem Einschlag soll lediglich Sachschaden entstanden sein. Also die Zahl von 700 Raketenangriffen fällt in sich zusammen auf einen einzigen. Dabei ist völlig unklar, ist es wirklich eine Rakete gewesen, woher kam sie, wer hat sie abgeschossen. Und es gab es zivile Opfer, keinen einzigen. Diese Studie ist von zwei hervorragenden Experten angefertigt worden. Es ist ein Major am Generalstab, der Bundeswehr, aktiver Major, aktiver Offizier, der weiß im militärischen Bereich ganz hervorragend Bescheid. Der Typ hat eine steile Karriere noch vor sich, das kann man jetzt schon sagen. Und ein Historiker, der auch sehr versiert ist, die haben also gesagt, diese Raketenangriffe gab es nicht. Gucken wir mal nach England. Ich sag mal, wenn man in einem großen Misthaufen lange genug gräbt, dann findet man doch auch Diamanten. Dies ist einer. Die BBC natürlich wieder mal. Und während diese Stiftung Wissenschaft und Politik, die den Begriff Raketen recherchiert hat, haben die Zahl 700 mal unter die Lupe genommen. Und sie sagen, es waren überhaupt nur 26 Meldungen von Angriffen aus Syrien und nur 15 aus Afrika. Also da ist nur die Rede von Meldungen über diese angeblichen Angriffe. Und die sind dann weitergegangen. Sie haben beim türkischen Außenministerium angefragt, was ist denn das mit den 700 Angriffen? Und dann haben sie die Antwort bekommen, die ist ganz erstaunlich. Sie haben gesagt, es gab 700 Vorfälle von Harassment Fire. Harassment Fire. Das ist ein seltsamer Begriff. Und sie haben auch da eine Glocke gelassen. Dann haben sie gefragt, was ist denn Harassment Fire? Und das ist jetzt wirklich erstaunlich, was die Antwort des türkischen Außenministeriums war. Sie haben gesagt, anything that does not directly target Turkey, but is felt as a side effect of an ongoing incident or clashes in Syria. Also kurz und bündig gesagt, immer wenn bei Gefechten in Syrien, wo die türkischen Truppen ja präsent sind, auf türkische Truppen geschossen wurde, ist das in diese Zahl 700 mit aufgenommen worden. Es gab also 700 Schüsse, welche Art auch immer, auf türkische Truppen, von Angriffen auf türkische Grenzdörfer ist überhaupt nicht mehr die Rede. Also auch diese Behauptung fällt komplett in sich zusammen, wie Seifenschaum. Ich hatte zu Beginn gesagt, was ein Merkmal von Fake News ist. Und ein Merkmal, habe ich gedacht, ist, dass es nicht etwa eine leichte Verfälschung der Tatsachen ist, sondern dass es glatt das Gegenteil von dem aussagt, was taktisch der Fall ist. Und das ganz Irrsinnige ist, das Gegenteil, was der Fall ist, ist hier dokumentiert. Es hat nämlich nicht 700 Angriffe von Kurden auf die Türkei gegeben, aber umgekehrt. Es hat 556 Angriffe der Türkei auf Afrin gegeben. Und die sind dokumentiert, und zwar sehr präzise. In dieser Quelle ist jeder einzelne Angriff aufgelistet worden, sehr präzise, sehr exakt, mit Ortsangabe, mit Angabe der verursachten Schäden. Zwei davon habe ich jetzt mal hier rausgegriffen. Am 12. Januar das türkische Militär trägt 250 Meter auf das syrische Gebiet vor und vernichtet 600 Olivenbäume. Jeder Journalist kann da hinfahren, kann sich das angucken. Die Olivenbäume sind weg. Was ist das für eine Aktion? Es ist ja bekannt geworden, dass die Türkei auch eine riesige Mauer baut im Grenzgebiet nach Syrien und die baut sie grundsätzlich auf syrischem Territorium. Ja, nächste Meldung, das türkische Militär baut hier eine Mauer und vernichtet 4.014 Olivenbäume. Freies Schussfeld. Alles exakt benannt, überprüfbar und teilweise auch durch Filmaufnahmen belegt. Zwei weitere Meldungen habe ich nochmal hier rausgegriffen von diesen 576. Das waren jetzt nur Verletzungen des syrischen Staatsgebiets. Das sind dann militärische Angriffe. Es gab immer wieder Grenzprovokationen, Artillerieangriffe und hier einen militärischen Angriff mit einem ganz interessanten Satz. Das ist dieser Satz. Das Militär hat angegriffen, die JPG hat zurückgeschossen und hat einen Panzer der Türkei dabei getroffen und zerstört. Das ist Harassment Fire. Also diese Verteidigungsaktion der kurdischen Verteidigungskräfte, das sind die Vorfälle, die dort zu der Zahl 700 aufagiert wurden. Die nächste Botschaft, die als Medienbotschaft vermittelt werden soll, ist die Behauptung, die Türkei kämpft gegen den Islamischen Staat in Afrin. Das war ihnen sehr wichtig, das immer wieder zu transportieren, diese Botschaft. Ich will hier noch eine einzige Meldung in ihrem Werdegang mal nachvollziehen. Die Anadolu Agency, also die türkische Nachrichtenagentur, hat am 23. Januar diese Meldung verbreitet, dass 260 Terroristen neutralisiert wurden, unter anderem eben Daesh, also Islamischer Staat. Diese Meldung wurde ungeprüft, unkommentiert von Reuters übernommen, die Zahl 260 und Islamischer Staat. Und was Reuters bringt, das bringt dann auch die gesamte andere westliche Presse, bis in die Tagesschau bringt das dann vor. Die Zahl 260 wird von der Tagesschau ungeprüft, unkommentiert übernommen und Islamischer Staat. Die Bundesregierung hat da die Krönung draufgesetzt. Der damalige Außenminister hat ja ein Büchlein gemacht von Cavusoglu und hat dann eine bemerkenswerte Stellungnahme, einen wirklich dicken Holzhammer hier losgelassen. Müssen wir uns mal anhören.
Wollen wir dies aus generellen Gründen nicht liefern und sind damit verantwortlich dafür, dass ein Partner im Kampf gegen den IS seine Soldaten gefährdet?
Ja, mit einem biederen Gesicht, mit einem besorgten Ausdruck bringt er diese Botschaft. Ein Partner im Kampf gegen den IS. Es geht aber um die Aufrüstung, die Nachrüstung der türkischen Panzer durch deutsche Rüstungsfirmen. Man wird sprachlos, wenn man das sieht und hört. Und wollen jetzt mal gleich den Faktencheck betreiben, der ist unglaublich spannend. Also die Fakten. Behauptung ist, die Türkei kämpft gegen den Islamischen Staat. Wir gehen zurück ins Jahr 2015. Warum 2015? Das war die größte Ausbreitung des Islamischen Staats. Alles, was hier dunkel und hellgrau ist, war beherrscht vom Islamischen Staat. Was sehen wir? Der Islamische Staat war nie in Afrika. Er war noch nicht mal in der Nähe. Diese grünen Gebiete, das sind die sogenannten moderaten Rebellen gewesen. Der Islamische Staat war nie in Afrin, da hat man nicht einmal Zellen dort, er war überhaupt nicht da. Es gibt gar keinen Islamischen Staat, der dort tätig war. Bohren wir weiter. Das Umgekehrte war der Fall. Seit 2014 gibt es ein strategisches Bündnis zwischen dem Islamischen Staat und der Türkei. Jetzt muss ich mal eine Zahl nachgucken. Am 11. Juni 2014, wir können uns vielleicht erinnern, hat der Islamische Staat das türkische Konsulat in Mosul gestürmt und 49 Geiseln genommen. Da gab es einen Verhandlungsmarathon von 101 Tagen. Und das Ergebnis dieser Verhandlungen war, dass die Geiseln wieder freigelassen wurden und dass der Islamische Staat weitgehende Rechte von der Türkei zugebilligt bekommen hat. Insbesondere ist hier jetzt die Hauptversorgungslinie durch Tel Aviv, durch diese Grenzstadt zur Türkei installiert worden. Jeden Tag sind Dutzende von Lastwagen diese Route in beide Richtungen gefahren. In Richtung Türkei waren das Öltransporte. Das Öl wurde zur Hälfte des Weltmarktpreises dort verkauft. Und wer hat sich daran stark bereichert? Bilal Erdogan, der Sohn von Erdogan, dem gehört nämlich ein Großteil der Logistik, der Lastwagen. Er hat sich eine super goldene Nase damit verdient. Die jüngste Tochter von Erdogan, Zineye Erdogan, hat ein IS-Krankenhaus eröffnet, wo verletzte IS-Kämpfer wieder gesund und kampffähig gepflegt wurden. Kann die deutsche Bundesregierung das wissen? Selbstverständlich weiß sie das. Es gibt Satellitenaufnahmen, die diese Lastwagenkolonnen zeigt. Es gibt die Arbeitsflugzeuge. Es gibt den Bundesnachrichtendienst, der außerordentlich aktiv dort ist und alles was. Die Bundesregierung weiß es ganz genau, dass die Türkei nicht etwa gegen den Islamischen Staat kämpft, sondern ein strategisches Bündnis mit dem Islamischen Staat geschlossen hat. Der damalige Außenminister hat zugegeben, dass es diese Verhandlungen gab, dass sie erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Gegenleistung gegen die Entlassung der Geiseln hat er natürlich nicht benannt. Aber dass es diese Verhandlung gab, das ist überhaupt nicht verschwiegen worden. Das Ganze hat tatsächlich noch eine Steigerung. Also, der Islamische Staat war nie in Afrin. Jetzt ist er da. Nachdem die Türkei diesen Kanton erobert hat, okkupiert hat, ist er dort. Es sind namentlich bekannte ehemalige IS-Kommandanten dort jetzt unter der Flagge der FSA tätig. Ein einziges Beispiel, ich kann viele Namen nennen, ist dieser Sayyid Bulat Abu Bekir, der in Al-Bab eine führende Stellung des Islamischen Staates innehatte und jetzt als ein Kommandant der sogenannten französischen Armee in Afrin tätig ist. Das ist eine Fotografie, die in Afrin dort aufgenommen wurde. Wir sehen also, es ist exakt das Gegenteil von dem, was hier auch von der deutschen Bundesregierung behauptet wird. Die Türkei kämpft nicht gegen den Islamischen Staat, sondern sie kämpft mit ihm und hat ein strategisches Bündnis. Gleichsetzung hier gegen PKK ist der Türkei besonders wichtig. Hier haben wir also ein Interview, das geradezu programmatischen Charakter hat. Das will ich jetzt nicht vorspielen. Kann man sich mal anhören. Das ist ein Interview, das der schweizerische Botschafter gegeben hat, wo er diese Schablone hundertprozentig auch dargestellt hat und alle Aspekte dieser sechs Ziele benannt hat. Wir gucken mal gleich, wie sich das dann in den deutschen Medien präsentiert hat. Ein typisches Beispiel ist ein Panorama-Beitrag, der das Thema aufgegriffen hat. Absolute Fake News. Sie scheuen sich tatsächlich überhaupt nicht, ganz platte Fälschungen dort zu machen. Und dann haben sie ein Interview mit einem amerikanischen General in den Beitrag gebracht. Das zeigen wir auch mal kurz. Kurzer Satz.
Ich habe direkt mit Führungskräften der PKK verhandelt.
Ja, der Witz ist, das hat dieser General nie gesagt. Und der Witz ist auch, mit zwei Klicks im Internet kann man das Originalinterview aufrufen. Man kann sofort überprüfen, ist diese Übersetzung korrekt. Sie ist total daneben. Jetzt gucken wir mal das Original an. Das ist ein bisschen leiser, müssen wir etwas lauter stellen.
Relationship with these guys. They formerly called themselves the YPG.
Er spricht hier also von der JPG und ganz eindeutig nicht von der PKK. Das ist also eine ganz platte Fälschung, ganz platt. Der Autor Stefan Buchen geriert sich übrigens als linker Journalist, der die pseudolinken Journalisten können diese Manipulation übrigens handwerklich am besten. Ich muss aus dem Beitrag noch was bringen. Es tut mir leid, das kann ich einfach nicht lassen. Auch noch mal ein ganz kurzer Ausschnitt aus diesem Beitrag.
Naja, ganz allein haben die Kurden es nicht geschafft. Bei ihrem Eroberungszug hat die PKK mächtigen Beistand.
Also, Eroberungszug der PKK. Eroberungszug nennen sie das. Ja? Erstens mal die PKK. In Syrien war sie überhaupt nicht tätig, sondern im Irak. Dort haben sie mal eben 30.000 Jesiden gerettet aus dem Gebirge, die dort verdorsten waren. Aber wir sind jetzt in Syrien. Irak ist ein anderes Thema. Dort ist es nicht die PKK, sondern die JPG, die organisatorisch vollkommen getrennt ist. Der Begriff Eroberungszug, absolut denunziatorisch. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben Kobane befreit, sie haben Tel Aviv befreit, sie haben Manbij befreit, sie haben Taqqa befreit vom Terror des Islamischen Staates. Die Bevölkerung hat getanzt und gesungen, als sie Befreier eingezogen sind. Die Männer haben sich die Bärte abgeschnitten. Die Frauen haben ihre schwarzen Zwangsschleier sich vom Leib gerissen und öffentlich verbrannt. Und Herr Stefan Buchen spricht von einem Eroberungszug der PKK. Es ist perfide. Ich muss jetzt noch mal ein Zitat von aus dem Bundestag über die Journalisten landet, das war in der Politik. Dieses Zitat ist lange vor dem Angriff, nämlich schon im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Region Schaba im Bundestag geäußert wurde. Gucken wir mal hier, was der außenpolitische Sprecher der CDU dazu so sagt.
Was die konkreten Ereignisse angeht, die wir jetzt zu vergegenwärtigen haben, so bin ich fest davon überzeugt, dass die türkische Regierung gute Gründe haben wird, diese terroristischen Kräfte im Norden des Irak zu bekämpfen, im Norden Syriens zu bekämpfen. Dort gibt es Terrorismus, der auch von Kurden mitgetragen wird und der ist genauso verantwortlich für die Situation in Syrien, die wir heute haben, wie die anderen schrecklichen Dinge auch, die da passieren.
Also Terrorismus, der auch von Kurden mitgetragen wird. Also meine These, meine Vermutung, der Stefan Buchen, der Jörg Brase, die wissen, und auch Sigmar Gabriel, die wissen ganz genau, was sie da reden. Sie wissen ganz genau, dass sie Desinformation gezielt betreiben. Ihn halte ich für eine hirnlose Sprechpuppe von Erdogan. Er weiß überhaupt nicht, was er da plappert. Das ist meine Vermutung. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Keine zivilen Opfer. War der Türkei sehr wichtig, das zu transportieren? Das muss ich jetzt nicht aufgreifen, denn das ist in der westlichen Presse, in den Medien tatsächlich gemeldet worden, dass es viele zivile Opfer gab. Es gab Filmszenen, die entsetzlich sind, die muss ich jetzt nicht nochmal vorführen. Ich gehe jetzt mal auf eine andere Ebene, ich ändere auch mal die Reihenfolge, ich bringe erst die Fakten Und zwar möchte ich da mal nur orientieren, es gab eben nicht nur Opfer von Mord und von Artillerie und von Bomben, es gab auch Opfer von Raub und Brandschatzung. Hier sind dann schöne Bilder, wo da die Plünderung der eroberten Bereiche durchgeführt wurde. Da tragen sie Raubgut davon. Da fahren sie also ganze Lastwagen davon zur Seite. Und wenn die Geschäfte geplündert wurden, wurden sie angesteckt. Besonders begehrt waren landwirtschaftliche Produktionsmittel, Trecker und Mopeds und Motorräder. Waren sehr beliebtes Plünderungsgut. Ich muss hier auch noch mal eine kurze Szene, das sind 30 Sekunden, muss ich auch noch mal kurz sehen. Dutzende von Fahrzeugen werden da aus der Stadt gefahren, auch in den Dörfern, die vorher erobert worden sind, sind die landwirtschaftlichen Geräte gestohlen worden. Auch dazu mal ein Bild. Hier ist von einem türkischen Soldaten so ein Raub dargestellt worden, dokumentiert worden. Das ist der Olivenbauer, der Eigentümer dieses Treckers. Der protestiert dagegen, dass ihm dieser Trecker geklaut wird. Das war die Wirkung. Also der wurde gnadenlos abgeknallt, Kriegsverbrechen dieser Art sind zu Dutzenden vorgekommen, dieses Mal dokumentiert worden. Ein türkischer Soldat hat das gefilmt, er fand das geil, er hat das ins Internet gestellt, hat damit angegeben. Er hat das dann schnell wieder löschen lassen. Übrigens sind aufgrund von Kriegsverbrechen auch türkische Soldaten von der türkischen Armee bestraft worden, aber nicht wegen der Verbrechen, sondern deshalb, weil sie das gefilmt und veröffentlicht haben, weil sie damit angegeben haben, da gab es Disziplinarstrafen, nicht für die Verbrechen, sondern für die Tatsache, dass sie es gefilmt haben. Es hat dann die Versuche gegeben, dieses Verbrechen bekannt zu geben. Dann sind wir beim Thema Medienkrieg. Eine Seite, Syrian Civil War Map, versucht immer auch auf einem Twitter-Account Informationen zu geben. Sie haben also diese Szene dort reingestellt. Die Reaktion war, dass ein türkisches Gericht angeordnet hat, dass dieser Beitrag sofort gelöscht werden soll. Twitter ist überhaupt nicht abhängig von der türkischen Regierung. Dennoch haben sie diesen Beitrag gelöscht. Ich habe das hier jetzt mal vergrößert, man kann das hier sehen. Civil War Map, das ist also diese Seite, und das ist die Twitter-Nummer. Und man kann das nach wie vor nachvollziehen, dieser Beitrag wurde gelöscht. Etwas später hat dann unsere Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Jean Silvestri mir auch versucht, dieses Verbrechen bekannt zu geben. Sie hat es auf ihrer Seite auch dokumentiert. Auch da hat das Gericht angeordnet, diesen Beitrag zu löschen. Twitter eilfertig einen großen Bückling gemacht und auch diesen Beitrag gelöscht. Eine ganz interessante Aktion hat sich bei einer Pressekonferenz in Berlin abgespielt am 15. Februar. Pressekonferenz mit dem damaligen Ministerpräsidenten der Türkei und Angela Merkel. In der ersten Reihe saß ein Journalist, der hat während der Konferenz Bilder gezeigt. Ich war begeistert über diese Aktion, hat Bilder gezeigt von zivilen Opfern. Da stand drauf Afrin. Wenige Stunden später hat die Anadolu Agency diesen Beitrag gesendet.
Sometimes that misinformation even makes it to the mainstream. Turkish Prime Minister Binali Yildirim had to brush off an activist who showed photos that he alleged originated from Afrin. where Turkey is fighting the YPG PKK, which it regards as a terrorist organization.
Ondan başka olayların resimleri. Burada propaganda yapma. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma.
The activists show the picture as if it happened in Afrin, but in reality, the photo was published on August 17, 2016, and was from Syria. The second photo was also misleading, because instead of Afrin, as it alleges, it belongs to an article published in a German newspaper dating back to December
18, 2015. Das verwirrt zunächst mal. Also dieser Journalist, den es wirklich gibt, hat tatsächlich ausschließlich Fake-Bilder verbreitet. Kein einziges Bild, was gezeigt hat, war wirklich aus Afrin, obwohl es Dutzende und Hunderte von solchen Bildern gibt. Hat Bilder gezeigt, die aus Aleppo waren, aus Ghouta, und hat behauptet, hat das hier beschriftet, dass sie aus Afrin seien. Und das war eine sehr, sehr interessante Sache. Die Wirkung war natürlich, aha, alle sogenannten Opfer aus Afrin sind in Wirklichkeit gar nicht in Afrin, das sind Fälschungen, in Wirklichkeit sind sie Opfer in Ghouta und in Aleppo. Der Name des Journalisten ist bekannt. Er hat gerne auch Bilder genommen aus deutschen Veröffentlichungen. Da ist man sehr verwirrt. Was hat sich da abgespielt? Wieso hat dieser Idiot, kurdischer Journalist, Bilder gezeigt, die allesamt Fakes sind, die keine echten Opfer zeigen? Ist er nicht ganz dicht? Doch. Das Rätsels Lösung ist das. Das ist ein dicker Freund von Erdogan. Das war von Anfang an inszeniert. Die Absicht war einfach deutlich zu machen, dass die türkische Regierung wollte damit deutlich machen, es gibt gar keine wirklichen Opfer, alle Bilder, die gezeigt werden, sind fake. Das ist ihnen hier mit einer Inszenierung hervorragend gelungen. Was daran interessant ist, ist nicht die Tatsache, dass die Türkei solche Dinge inszeniert. Was daran interessant ist, dass es auf höchster Regierungsebene passiert. Er ist der Ministerpräsident der Türkei. Das war von Anfang abgesprochen und nur deshalb, weil es von vornherein inszeniert war, konnte er sofort auch reagieren und behaupten, das sind Bilder von anderen Orten, womit er ja recht hatte. Eine perfekt inszenierte Show. Auch den Cyberkrieg hat die Türkei außerordentlich professionell geführt. Dazu auch nur ein einziges Beispiel. Es gab eine außerordentlich wichtige Seite im Internet, die Nachrichten aus Kurdistan gebracht hat, Anha. Sie ist am 18. März angegriffen worden, komplett platt gemacht worden. Dieser Angriff war sehr massiv. Es ist nicht nur verhindert worden, dass die Seite weiter im Internet veröffentlichen kann durch eine sogenannte DOS-Attacke, sondern sie sind tatsächlich auf den Server gekommen und haben komplett alles löschen können, was dort am Material vorhanden war. Unter dieser Adresse ist diese Agentur nach wie vor nicht erreichbar. Sie haben mit Mühe sich eine neue Präsenz erarbeitet, aber sie sind nicht an den Standard, an die Qualität von damals herangekommen. Das war ein sehr erfolgreicher Angriff, der bis also heute Spuren hinterlässt.